Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Kurz nach ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin und kurz vor dem Kirchentag hier in Hannover hat Julia Klöckner von der CDU mit einem Interview eine Debatte losgetreten. Klöckner kritisierte damals, dass sich die Kirchen zu stark in die Tagespolitik einmischen würden. Dafür zahle sie keine Kirchensteuer, sagte sie. In der Zwischenzeit hat sich da einiges getan, das es jetzt zu besprechen lohnt. Wir wollen diese Debatte heute noch einmal aufnehmen und neu betrachten. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir am Runden Rundblick-Podcast-Tisch sitzen heute zwei kirchennahe Mitglieder des Niedersächsischen Landtags. Herzlich willkommen, Michael Lühmann von den Grünen.
Danke für die Einladung.
Und herzlich willkommen, Christian Calderone von der CDU.
Ich freue mich. Vielen Dank, ja.
Wir haben uns hier im Vorfeld auf das Podcast-Du verständigt. Das heißt, wir werden jetzt in der nächsten guten halben, dreiviertel Stunde im Du miteinander reden, vielleicht im kirchlichen, christlichen, brüderlichen Du. Das werden wir dann nochmal sehen. Ich habe euch jetzt beide schon als kirchennah vorgestellt. Stimmt das denn eigentlich? Mögt ihr da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben? Welche Rolle spielen Kirche und Glaube für euch persönlich als Politiker und Mensch? Vielleicht Michael Lühmann zuerst.
Bei mir war Kirche tatsächlich immer ein Schutzraum. Also ich bin in der DDR geboren und seit ich 5 bin, wurde ich in die Christenlehre geschickt. Das Pendant quasi zur religiösen Erziehung in Kirche im Westen. Und meine Eltern wollten mich dort sehen, damit ich eben nicht in den Pioniernachmittag muss später. Und das lief auch immer parallel wundersamerweise. Und dann wurde man immer als Schüler gefragt, warum war man nicht beim Pioniernachmittag? Und man musste antworten, ich war ja bei der Christenlehre. Und das haben wir jede Woche gemacht. Ein unangenehmes Gefühl. Aber es bindet einen ein bisschen an die Kirche und in den 90er Jahren war es dann tatsächlich ein Schutzraum auch gegen die rechte Raumnahme. Also wir hatten unglaublich viele Nazis in Leipzig, war ja noch ein bisschen ein Schutzraum, aber trotzdem gab es das. Und auch da hat mich, glaube ich, Kirche davor bewahrt. Da bin ich ihr sehr dankbar für. Und heute ist für mich ja innerlich eigentlich ein hoher Feiertag als Leipziger. Es ist der 9. Oktober. Vor 36 Jahren sind die Leipziger und Leipzigerinnen und aus dem Umland, aber vor allen Dingen aus der Nikolaikirche hinausgeströmt in die Stadt und haben dieses SED-Regime wegdemonstriert. Und die Kirche hat dort eine unheimlich große Rolle gespielt. Für mich auch als Kind, ich habe das nicht alles verstanden, was wir dort erlebt haben, aber die Friedensgebete, die ich erleben durfte in einer kleinen Gemeinde in Angerkrottendorf, das war der Pfarrer, ich kannte den so von Ostern. Wir haben dort Osterbrot gebacken und plötzlich erlebte ich einen ganz anderen Pfarrer, der sehr aufgewühlt war und die Kirche war voll bis auf den letzten Platz. Die Leute standen draußen und man merkte, hier passiert irgendwas, was ich nicht begreifen kann. Und von daher hat Kirche für mich immer eine große Bedeutung gehabt, einen großen Schutzraum gehabt. Heute bin ich einfach der kleine Gemeindevertreter, der die Stühle trägt, nicht der, der die großen Entscheidungen trifft. Ich bin aber auch Teil inzwischen der Gesamtsynode der reformierten Kirche, weil wir im Bovenden unter reformierter Kirchenherrschaft sind. Also ich bin schon sehr gerne auch nah an Kirche dran. Und natürlich ist das im politischen Alltag, hat man eine Prägung alleine so von Grundwerten wie Demut und Barmherzigkeit, die mich schon auch ein bisschen versuchen zu leiten und manchmal einen auch versuchen, wieder ein bisschen zu leveln, wenn man sich ganz furchtbar aufregt.
Christian Calderone, welche Rolle spielen Kirche und Glauben in deinem Leben?
Ja, Glaube ist ja zunächst mal eine private Angelegenheit. Und das ist, ich glaube, die Herausforderung, aber auch die Chance des christlichen Glaubens, dass Gott eine persönliche Beziehung zu uns selber sucht und wir irgendwie dieser persönlichen Beziehung begegnen müssen. Deswegen meine ich, ist es erstmal was ganz Inneres. Und da hat man manchmal Zeiten, da hadert man und da hat man manchmal Zeiten, wo man fröhlicher ist. Aber diese persönliche Beziehung und den Versuch und der Versuch zu glauben ist für mich schon sehr, 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 sehr wesentlich. Und natürlich hat Kirche eine Botschaft, die Botschaft Jesu Christi. Und die führt zu einem gewissen Bild von Menschen, von Gesellschaft, vielleicht auch von Systemen. Und insofern ist das neben dieser persönlichen Frage des Glaubens auch eine Frage, die in die Politik hineinreicht, aber ich glaube, die Politik auch nicht dominieren darf. So persönlich habe ich eine ziemlich lupenreine katholische Vita, katholischer Kindergarten, katholische Schule, katholisches Krankenhaus, wo ich geboren wurde. Und dann das, was man so im ländlichen Raum in einer katholisch geprägten Region macht, Lektor, Messdiener, Zeltlager, Firmkatechet, Pfarrgemeinderatsmitglied. Ich habe eben gesagt, das ist eine innere Sache und die äußere Sache ist die Frage, wie prägt das einen politisch? Ich finde gut, dass wir den Gottesbezug im Grundgesetz haben und dort auch rückgebunden sind. Und gleichzeitig ist das immer eine Herausforderung, sozusagen darüber sprechen wir auch heute, wie sehr dominiert das? Und das können wir gerne noch ein bisschen herausarbeiten nachher.
Ja, das wollen wir jetzt ein bisschen herausarbeiten und greifen zunächst einmal das auf, was ich eingangs schon genannt hatte. Christian Calderone, du teilst mit Julia Klöckner die Mitgliedschaft in der CDU. Machst du dir denn auch ihre Kritik an der politischen Einmischung, in der tagespolitischen Einmischung der Kirchen zu eigen? Also sie hat ja konkret gesagt, klar kann sich auch Kirche zu Tempo 30 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuer.
Ja, ich finde, das ist immer so ein Abwägungsprozess, in dem wir da sind. Und ich finde gut, dass wir überhaupt darüber diskutieren. Und insofern finde ich auch die Einlassung der Bundestagspräsidentin gut, die eine Diskussion angeregt hat. Ob man sich jede Formulierung zu eigen machen muss, sei mal dahingestellt. Aber die Kirche hat ja eine ziemlich einzigartige Botschaft. Für jeden, der glaubt, aber für die ganze Gesellschaft. Nämlich die Botschaft von Jesus Christus und die Botschaft, dass wir hier nicht die letzten Dinge bestimmen und dass die Erde nicht das letzte Ding ist. Ich glaube schon, dass Kirche sich selbst fragen muss, machen wir uns, indem wir uns zu sehr in politische Debatten, in tagespolitische Debatten einmischen, zu einer von vielen NGOs, die eine von vielen Beiträgen in der öffentlichen Debatte liefert, und verwässern wir damit diese Einzigartigkeit der Botschaft. Und in diesem Spannungsfeld ist Kirche. Ich habe eben gesagt, natürlich hat Kirche eine Auswirkung auf Gesellschaft. Und sie hat ganz konkret durch das Menschenbild, was sie vermittelt, wie noch im Kolping, ist ja eine soziale Bewegung sozusagen, auch eine Auswirkung auf mein politisches Handeln. Aber diese Grenze immer neu auszutarieren sozusagen. Wann wird Kirche zu sehr zu einer NGO? Und wie sehr ist sie in der Lage, diese Einzigartigkeit zu vertreten? Das ist, glaube ich, die Herausforderung und deswegen ist die Diskussion gut.
Sie hat dann, also Julia Klöckner, hat dann im Nachgang noch sich verteidigen müssen und vielleicht auch verteidigen wollen, hat die Debatte weitergeführt. Dann hat sie gesagt, ich habe nicht gesagt, dass Kirche sich nicht einmischen soll. Ich habe gesagt, die Kirche hat eine solche Relevanz, die muss über das hinausweisen, was Verkehrsregeln angeht. Also sie hat ja da auch nochmal konkretisiert, sie setzt auf das, was über das Alltagsgeschäft hinausgeht. Deswegen ist es diese Betonung der Einmischung in die Alltagspolitik. Michael Lühmann, was hast du denn gedacht, als du das erste Interview von Julia Klöckner gehört hast oder wie dann diese Debatte da losgebrochen ist? Wie haben diese Worte erstmal auf dich gewirkt?
Ich erinnere mich, dass ich mich furchtbar geärgert habe, auch in dieser Verkürzung und auch in dieser eigenwilligen Zuspitzung, die ja so im ersten Moment, die Kirche äußert sich zu Tempo 30, das ja nicht nachvollziehbar, ja so verfänglich ist, aber ja eigentlich gar nicht das große Ganze damit sagt oder zumindest dort versucht wurde, so ein Bild zu kreieren, was ein bisschen abholt durch Verkürzung. Ich bin tatsächlich in einer Kirche groß geworden, die extrem politisch war. Also meine Kirchensozialisation ist eine politische Sozialisation. Das war ein linksliberaler Ersatzraum, den es so in der Gesellschaft nicht gab, weil wir kamen aus einer SED-Herrschaft, sind übergegangen in eine konservative Mehrheitsgesellschaft, CDU dominiert das Land Sachsen. Und auch die SED war ja auf der einen Seite, waren das natürlich Sozialisten, aber die waren ja auch sehr wertkonservativ so. Und es gab, die Kirche war ein Raum, in dem anderes möglich war. Und die hat sich natürlich politisch ständig eingemischt. So bin ich groß geworden. Und ich finde, auch die Geschichte der Bundesrepublik ist ja eine Geschichte der Dauereinmischung der Kirche in das Alltägliche. Also bis hin zu Sonntagspredigten mit Wahlempfehlungen. So. Und seitdem das nicht mehr so ist, gibt es eine gewisse Absetzbewegung in konservativen Kreisen, die damit hadern, wie die Kirche jetzt unterwegs ist. Und Ich fand immer, dass Kirche ist ein Teil der Gesellschaft, sie muss mit den gesellschaftlichen Debatten mitgehen, sich dort als ein Player mit einbringen, ihre Perspektive auf die Dinge bringen und wir als Politik und als Gesellschaft halten das, glaube ich, aus. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht ja nicht darum, dass Kirche uns damit dann sagt, ihr müsst das so oder so machen, sondern sie bringen sich dort, wo sie das glauben, dass das notwendig ist, in die gesellschaftliche Debatte ein und wir müssen damit sehen, dass wir damit umgehen. Ich glaube, es geht tatsächlich eher in dieser Frage um die Frage des politischen Alleinvertretungsanspruchs dessen, was wir an christlichem Fundament von Politik verstehen. Und ich glaube, da gibt es auch durchaus gewisse Kämpfe. Und das kommt ja nicht von ungefähr, dass diese Kritik immer kommt. Die Kirchentage sind so ein bisschen wie Grünen-Parteitage. Und ich würde sagen, ja, das Evangelium ist auch ein bisschen wie grüne Programmatik. Aber das ist natürlich eine Herausforderung für eine CDU, die lange Zeit, auch die Kirche hat sich ja gewandelt an vielen Stellen, die da eine größere Nähe hatte. Ich glaube, das ist auch ein Kampf um politische Deutungshoheit, wo wir auch als Politik uns manchmal dann die Rolle der Kirche politisch aneignen. Das sollten wir vielleicht dann umgekehrt auch nicht tun, sollten wir vorsichtig sein. Aber die Debatte darüber ist natürlich immer lohnenswert. Ich fand bloß den Einstieg in die Debatte vielleicht ein bisschen unglücklich, aber dass wir sie führen, ist immer gut.
Wir sind jetzt mittendrin in der Debatte und ich habe gesehen, Christian Calderone schüttelt schon mit dem Kopf und möchte erwidern.
Ja, schüttelt mit dem Kopf. Ich würde es gerne ergänzen, weil ich glaube nicht, dass es eine Frage der parteipolitischen Deutungshoheit über kirchliche Aussagen ist oder über die Lehre der Kirche. Es ist eine Frage von Demut, glaube ich, tut uns allen gut, in der Politik und in Kirche. Wenn man so die Geschichte, und ich würde mal über die Bundesrepublik hinaus schauen, guckt, beginnen wir beim Kaiserreich, da hat man eine Staatskirche im Bereich des Protestantismus, die sehr, sehr nah am Staat und am Kaiserreich und am Kaisertum war. Und eine Gegenbewegung auf katholischer Seite, die versucht hat, über den Kulturkampf Einfluss in Wissenschaft und Lehre zu bekommen, so, und Kultur. Dann hatten wir die Weimarer Zeit, die war eher ungeliebt, würde ich sagen, von vielen Kirchen, weil manche sich immer noch an die Zeit des Kaiserreiches zurücksehnten. Dann hatten wir die Zeit des Nationalsozialismus, wo es in beiden Kirchen Einzelne gab, von Bonhoeffer bis von Galen, aber die Mehrheit, die sich engagiert hat. Dann hatten wir die beiden Weltkriege, eine vor der Zeit des Nationalsozialismus, eine nach, oder während der Zeit, wo es auch eine Unterstützung aus Kirche gab für diese Weltkriege. Und jetzt haben wir sozusagen die bundesrepublikanische Zeit oder die Zeit der beiden deutschen Staaten, wo es unterschiedliche Haltungen zum Staatssystem von Kirche gab. Und das muss man sich, glaube ich, immer mal vergegenwärtigen. Wir würden heute sagen, aus unserer Perspektive, weiß nicht, wie das die Menschen in 100 Jahren beurteilen, das waren auch Irrungen und Wirrungen von Kirche. Und deswegen würde ich meinen, dass beiden Seiten, Politik und Kirche, auch ein bisschen Demut und Zurücknehmen der eigenen Position gut tut. Und zu wissen, dass sowohl Politik und Kirche sich auch auf aus heutiger Sicht irrigen Faden bewegt haben. So, und deswegen ist das aus meiner Sicht gar keine parteipolitische Sache. Wer hat die Deutungshoheit über kirchliche Aussagen, CDU oder Grüne oder wer auch immer? Sondern es ist die Frage, verwässern wir damit nicht die eigentliche kirchliche Botschaft und Lehre?
Findet ihr beiden wohl einen Kanon an Themen, zu denen sich die Kirche guten Gewissens äußern sollte? Also nachdem, was du gerade ausgeführt hast, dieser historische Abriss, dann könnte man ja schon sagen, eine Äußerung zum Staatssystem könnte man diskutieren. Soll die Kirche das tun? Denn sie hat ja auch Staatssysteme schon einmal gestützt, die sich im Nachhinein nicht als besonders gut herausgestellt haben, aber von der Mehrheitsgesellschaft damals getragen wurden. Ist das schon Anbiederung an einen Zeitgeist? Wie ist das mit den Fragen von Krieg und Frieden und Lebensschutz? Eine Kirche, die sich sehr stark in den Kriegen engagiert hat, die im Prinzip mit dafür gesorgt hat, dass viele Menschen in den Krieg gezogen sind, die das gestützt hat, die haben wir heute nicht mehr. Aber vielleicht ist auch das ein Problem. Sind das dann trotzdem Fragen, zu denen sich Kirche äußern sollte? Wie seht ihr das?
Wir haben ja alles Mögliche. Wir haben die katholische Soziallehre, wir haben auch die Befreiungstheologie und ehrlicherweise kenne ich eine ganze Menge Kirchengemeinden, die auch Geld für Waffen an die Sandinista gesammelt haben in Westdeutschland. Also ich glaube, ja, Kirche hat sich immer wieder und überall eingemischt und ich glaube, das war auch nicht an allen Stellen immer gleichermaßen richtig. Aber wo ich sagen würde, wenn wir dann ganz runterleveln auf die Werteebene, und da sind wir eben, wir sind an die Verfassung gebunden und da haben wir mit der Kirche ganz, ganz enge Übereinstimmung, egal welche Ableitung wir am Ende treffen. Wir haben natürlich die Unteilbarkeit oder Unantastbarkeit der Menschenwürde. Das ist etwas, was wir als Verfassungsauftrag haben und was eben auch die Botschaft ist. Und wir haben natürlich die Frage der Schöpfungsbewahrung und die ist politischer geworden, die ist hochpolitisch geworden. Die haben wir uns lange Zeit so nicht gestellt und wir haben natürlich auch eine Anverwandlung der Kirche oder ein Aufeinanderzubewegen in den das, was Habermas mal Fundamentalliberalisierung genannt hat, also diese ganze Frage von sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik, auch das war Kirche natürlich ein ganzer großer Teil, die dort mitgewirkt haben, mitgetan haben und was Kirche auch verändert hat, aber zugleich auch Kirche in diesen Jahren Bastion gewesen sein konnte. Also wenn wir das Thema Abtreibung zum Beispiel nehmen, und ich würde immer sagen, das ist gut, dass Kirche sich dort positioniert und ich möchte gar nicht beurteilen, was sie dort tut politisch. Ich nehme das dann an jeder Stelle so zur Kenntnis und wir müssen dann immer wieder in einen Aushandlungsprozess kommen. Und ich glaube, was wir nicht können und was wir nicht von Kirche quasi verlangen können und vor allen Dingen als Politik auch nicht erwarten sollten, dass das immer passt. Ich glaube, Kirche kann, je nachdem, an der Stelle kann die für uns unbequem sein, an der nächsten Stelle für die CDU. Und am besten ist es, wenn die Kirche für alle Menschen immer ein bisschen unbequem ist, weil diese Rolle ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da ist Demut ein ganz großer Punkt, weil das ist so ein wichtiger, zentraler Wert für gesellschaftliches Zusammenleben. Und ich habe das Gefühl, das gerät gerade richtig unter die Räder, wenn man mal in soziale Medien hineinguckt, wie die funktionieren. An der Stelle wünsche ich mir eine sehr, sehr unbequeme Kirche, dass sie sich dort einbringt, wenn wir über Menschenbilder und solche Dinge reden.
Da waren ja die Menschenwürde und Frauenrechte und auch das Thema Umweltschutz sozusagen nicht ausschließlich auf die christliche Lehre beziehen, sondern man kann auch für Menschenwürde und für Frauenrechte und für Kinderrechte und für einen menschlichen Umgang mit Migration und für Umweltschutz und Artenschutz sein, aus anderen Beweggründen, als Humanist. Ich glaube, Kirche hat die Chance, über ihre Botschaft redet, über Jesus Christus redet, über Gott redet, etwas einzupflanzen in die Menschen, die vielleicht dann auch am Ende Politik machen und die aus einer christlichen Motivation Politik machen und die dann bestenfalls in der Lage sind, aus dem, was die Kirche dort eingepflanzt hat an Lehre, als Christenmenschen ihrer Verantwortung vor Gott eben Politik zu machen. Ich glaube, das ist am Ende das viel erfolgreichere, als zu sagen, wir sind jetzt, um es sehr plakativ zu nehmen, für 130 auf deutschen Autobahnen. Ich glaube, das geht zu weit. Und ich glaube, das hilft auch nicht dieser einzigartigen Position von Kirche in unserer Gesellschaft.
Wir konnten nun in den vergangenen Wochen einen sehr konkreten Fall der politischen Einmischung von Kirche beobachten. Insbesondere die katholische Kirche hat sich ja in den Streit um die Wahl oder eher Nichtwahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Bundesverfassungsrichterin vehement eingemischt. Der Grund dafür war nun vorrangig ihre liberale Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen. Christian Calderone, die Frage rund um Anfang und Ende des Lebens ist ja nun eine sehr konkrete Kernaufgabe von Kirche, könnte man sagen. War denn diese Einmischung, diese kirchliche Einmischung in Politik, in Personalpolitik angemessen?
Ich glaube, es ist richtig, wenn Kirche vehement für den Lebensschutz eintritt. Da würde ich mir öfter von beiden Kirchen mehr Klarheit wünschen. Ich glaube, die Schlüsse muss die Politik daraus ziehen. Und am Ende müssen die Bundestagsmitglieder, die Frau Gersdorf wählen oder nicht wählen, die Schlüsse daraus ziehen und nicht die Kirche.
Michael Lühmann, gleiche Frage umgekehrt. War das jetzt zu viel des Guten? Ist die Kirche hier zu weit gegangen, weil sie eine liberale Stimme, eine starke Frau, eine kluge Juristin damit verhindert hat?
Na, ich glaube, die Kirche hat das ja nicht verhindert. Und ich wäre da ganz beim Kollegen Christian Calderone. Wir sind uns selten einig, aber an der Stelle würde ich sagen, das halten wir aus. Und wir als Politik haben die Ableitung, daraus zu treffen, wo Kirche dort sich eben positioniert. Was mich bei der Causa Brosius-Gersdorf gestört hat, war diese ganze Kampagne, die dort gelaufen ist. Also der Hintergrund der Kampagne. Und da kann man jetzt sagen, da hätte man ein bisschen mehr Sensibilität darüber walten lassen können, woher die Kampagne auch kam. Sie kam ja vor allen Dingen aus der extremen Rechten und aus rechten Medienkanälen. Aber ansonsten finde ich das vollkommen in Ordnung und wir halten das als Gesellschaft aus, dass Kirche dort als sehr vehementer Streiter im Punkt der Abtreibung unterwegs ist. Und am Ende habe ich aber als Politik und ich als politischer Mensch oder als Politiker würde ich sagen, ich achte die Entscheidung der Frau über den Körper der Frau und das ist für mich der Maßstab. Als Christ, der ich bin, haben wir für uns privat, und das war das, glaube ich, was Christian auch am Anfang sagte, ist ja auch eine sehr innerliche, sehr private Geschichte. Ich selbst bin Vater von 4 Kindern und bei keinem meiner Kinder hat das je eine Rolle gespielt. Die Frage, passt das in meine Lebensplanung? Wir haben keine Vorsorgeuntersuchungen machen lassen, ob das Kind irgendeine Behinderung hat oder sowas. Das war für uns nie ein Thema. Aber ich möchte diese Entscheidung den Menschen überlassen. Ich möchte das nicht politisch bis ins letzte Detail ausregeln. Sondern es gibt gewisse Grundregeln, auf die wir uns verständigt haben, aber der Körper der Frau ist die Entscheidungsfreiheit der Frau und dass wir beim Paragraph 218 ich als Politik mit meiner Kirche im Dissens sein kann, das halte ich aus, das hält auch die Kirche aus und wie ich das privat mache, das ist eine ganz andere Geschichte.
Richten wir den Blick nun auf Niedersachsen. Es ist Tradition, dass vor der ersten Plenartagung nach der parlamentarischen Sommerpause in der Marktkirche hier in Hannover ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert wird. So war das auch in diesem September wieder, ungefähr einen Monat ist das her. Wir alle drei waren auch da und ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, wie wenige Mitglieder des Landtags dort waren. Wunderte euch das auch oder war das eigentlich eher üblich?
Das ist mir in diesem Jahr auch aufgefallen tatsächlich. Ich würde mir nicht anmaßen, die Hintergründe dazu zu benennen. Halte ich dieses Angebot der beiden großen Kirchen für sehr, sehr wesentlich. Ja, wir haben den Gottesbezug in unserer Verfassung und im Grundgesetz. Und es gab mal ein schönes Zitat, was, glaube ich, für alle gilt, nämlich, dass der Staat lebt von Grundlagen, die er eben nicht selber schaffen kann. Und deswegen ist es gut, dass man einmal im Jahr, so wie wir das auch im Gebetsfrühstück an jeder Plenarwoche machen, aber auf Einladung der Kirchen zusammenkommt und darüber nachdenkt.
Du hast es gerade angesprochen, dieses Gebetsfrühstück und aber auch dieses Zusammenkommen im Gottesdienst ist, glaube ich, nochmal so eine Rückbesinnungsmöglichkeit für uns alle und auch tatsächlich an der Stelle, dass die das erreicht und die das adressiert, dass man das Verbindende und das Gemeinsame immer mal wieder zusammenführt und auch, glaube ich, vor jeder Plenardebatte, wir nehmen uns nach jedem Gebetsfrühstück vor, dass wir gut und anständig und fair miteinander umgehen und trotzdem kann es dann am Rednerpult sein, dass das relativ schnell zu Ende ist, dieses Agreement. Und deswegen versuchen wir es trotzdem immer wieder zu erneuern. Aber ich glaube, gerade dieses sich auf was Gemeinsames immer wieder vereinbaren, das ist das eine, ist eben die Verfassung und das Weltliche. Und ich nochmal, die das erreicht und die das berührt und diesen Glauben in sich tragen, für die ist es auch gut, da an der Stelle immer mal wieder die Gemeinsamkeit zu finden, weil am Ende ist vor allen Dingen wichtig, dass wir als Demokratinnen zusammenhalten und ich finde, alles, was uns Fundament gibt, dass wir dort immer wieder zusammenfinden, so hart der Streit im Parlament sein mag, dass das alles da hilft und ich finde es tatsächlich auch immer eine schöne Einstimmung, aber ich habe eben eine starke Kirchennähe, wer das nicht spürt, der hat das eben nicht, das ist vollkommen in Ordnung so. Wir leben in einem freien Land und jeder darf glauben, was er möchte. Aber nochmal, diese verbindende Kraft, ich finde die für die, die das erreicht, extrem wertvoll und hilfreich für den Umgang danach. Und dann können wir uns trotzdem im Plenum mal anbrüllen, aber finden danach auch immer wieder zusammen. Das ist der Punkt. Wir finden danach immer wieder Gesprächswege, weil wir eben eine gemeinsame Basis teilen.
Diesmal hat Bischof Dominikus aus Osnabrück gepredigt. Grundlage war Genesis 9, der Bund Gottes mit den Menschen nach der Sintflut. Was waren seine Botschaften eigentlich in Schlagworten zusammengefasst? Solidarität, Gemeinsinn, Hilfe für Geflüchtete, für Kinder in prekären Situationen, ein stabiles soziales Gefüge und Einsatz für Frieden und Verständigung. Ist das jetzt Parteipolitik oder Kirchenlehre? Wie ist das bei euch angekommen?
Das ist keine Parteipolitik, aber ich habe in der Zusammenfassung auch kein Wort von Jesus Christus gehört.
In meiner Zusammenfassung?
Ja. Das hat ja vielleicht auch einen Grund.
Muss ich nachhaken. Ist der Grund, dass es tatsächlich nicht vorkam oder ist der Grund, dass es bei mir nicht angekommen ist, weil ich diese Predigt mit einer politischen Brille angeguckt habe?
Kann ich nicht beurteilen, wobei Ihnen der Grund liegt. Ich stelle das nur so fest, sozusagen. Was ist hängen geblieben? Die politischen Aussagen. Und nicht, dass sie möglicherweise beruhen auf dem, was Jesus Christus gesagt hat.
In meiner Erinnerung waren die sehr fundiert im Evangelium und dass wir, glaube ich, Kirche inzwischen auch durchaus so erleben, dass sie, und nicht nur jetzt, das tut Kirche schon immer, dass sie sich natürlich aus dem Evangelium heraus und darauf fundierend in das Diesseitige mit hineinstellt. Das ist, glaube ich, vollkommen richtig. Und ich glaube, wir sind durch diese Debatten, die wir führen über diese Frage, die ja durchaus auch eine kulturkämpferische Komponente hat. Wir sehen das in den USA, wie quasi Glauben in so eine auch in so eine evangelikal geprägte Kampfrhetorik umkippen kann. Also wir sind mitten in einem Kampf darum, was bedeutet Kirche und was ist das für ein Faktor in der Politik und wie kann man das aufladen oder eben nicht aufladen. Deswegen hören wir vielleicht auch sensibler hin. Aber ich habe da also auf jeden Fall nichts gefunden, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt hochpolitisch. Aber ich fand schon einen Aktualitätsbezug da drin und auch eine Aufforderung an uns. Vor allen Dingen auch das war, glaube ich, die Hauptbotschaft, das Zusammenführen, was ich vorhin auch sagte, das, was uns ein Fundament gibt. Und ehrlicherweise hatte ich danach in der parlamentarischen Debatte den Eindruck, die Halbwertszeit dieser Botschaft, die war jedenfalls sehr, sehr kurz.
Ja, das hast du damals dann direkt in der Plenardebatte auch angesprochen. Es war die Debatte über den Fall Friedland und du hast den Bischof zitiert und hast im Prinzip in Richtung CDU gesagt. Also das meinte der Bischof damit wohl nicht mit gemeinsam und anständig miteinander umgehen. Was wolltest du damit bezwecken? Glaubtest du, das würde dadurch jetzt besser verfangen? Du würdest die Debatte zivilisieren?
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Halbwertszeit der Botschaft tatsächlich ein bisschen kurz war und wollte uns nochmal alle gemeinsam daran erinnern, ohne jetzt eine Selbstüberhöhung zu machen, so wir haben das besser gemacht oder ihr habt das schlechter gemacht. Ich glaube, wir haben das alle sehr, sehr scharf gemacht und in dem Moment kam das einfach, das ist ja nichts, was man sich in eine Rede schreibt oder sowas, sondern dieser Impuls kommt dann in dem Moment, weil das noch diese Worte in mir nachhalten und ich das Gefühl habe, wir haben das alle in dieser Debatte nicht wirklich richtig gut gemacht und fand so, dass man das schon nochmal sagen kann. Und natürlich ist das auch ein Stück weit ein Spiel mit einer Provokation, keine Frage. Im Parlament arbeiten wir auch damit, dass man das politische Gegenüber ab und zu mal ein bisschen versucht zu pricken. Ich glaube, das ist ja auch was Charmantes, das macht ja auch ein bisschen Freude, weil es uns alle auch ein bisschen rauskitzelt und uns dazu zwingt, uns zu verhalten.
Und das gehört zu einer lebendigen Debatte dazu. Aber an der Stelle fand ich schon, dass man daran nochmal erinnern kann, weil diese Debatte wirklich nicht gut war und wir doch gerade erst gehört haben, wie wir die eigentlich führen sollten. Und das haben wir dann nicht gut gemacht.
Also ich wäre sowohl vorsichtig mit dem Begriff Kulturkampf als auch mit der Zitierung des Bischofs aus einer parteipolitischen Motivation heraus. Dieser Begriff Kulturkampf kommt ja aus der Kaiserzeit, wo dann sozusagen Bismarck und das Zentrum sich auseinandergesetzt haben, insbesondere. Ich hoffte, wir wären darüber hinaus. Und ich würde meinen, dass sich Kirche auch nicht in diese Debatten und in diesen Kampf hineinbegeben sollte. Weil am Ende ist Kirche eben auch ein Rückzugsraum, wie du das erlebt hast, in der ausgehenden DDR, aber eben für alle Menschen. Und nicht nur für Menschen einer gewissen politischen Einstellung und Couleur. Und ich habe das so verstanden mit der Botschaft von Jesus Christus, dass er eben auch mit allen Menschen geredet hat, auch mit den Pharisäern und Ehebrechern und Zöllnern und eben nicht nur mit einer bestimmten Einstellung oder einem bestimmten Erfolgsmodell im Leben. Und deswegen Vorsicht mit dem Begriff Kulturkampf und auch Vorsicht mit der Vereinnahmung von Kirche aus einer parteipolitischen Perspektive. Die parteipolitische Perspektive hat immer eine sehr begrenzte Halbwertszeit und die Botschaft von Kirche ist halt ohne Halbwertszeit unterwegs.
Wird das aber auch nicht als parteipolitische Perspektive. Das kam mir zumindest nach meinem Gefühl, wenn man da vorne steht in Worteform, manchmal kommt das einfach ganz aus der Tiefe heraus und das hat mit Parteibuch. Ich bin ja relativ spät in den Landtag gekommen und habe vorher nicht viel Parteipolitik gemacht, war viele Jahre einfach nur Wissenschaftler so und so. Ich bin gar nicht so parteipolitisch sozialisiert, dass ich ständig in Parteipolitik denke. Bei dem Kulturkampfbegriff würde ich dir widersprechen. Wir haben das am Anfang, als wir uns hier getroffen haben, hier im Hintergrund steht so eine Zeitschrift, an der ich mal mitarbeiten durfte im Bücherregal, was mich sehr gefreut hat. Und da hatten wir auch einmal eine Ausgabe gemacht zu Kirchen und ich habe da einen Aufsatz drin auch selbst verfasst, wo es um Kirchen in dieser harten politischen Auseinandersetzung auch im gesellschaftlichen Rechtsruck geht und hatte einen sehr spezifischen Blick auf evangelikale Überformung von Kirche im Erzgebirge, die sich sehr, sehr eng durchaus mit der AfD verwoben hat und was extrem Kulturkämpferisches hat. Also die Frage, ob der gleichgeschlechtliche Ehepartner mit im Pfarrhaus wohnen kann, hat sich die Kirche in Sachsen fast gespalten und das hat dann einen Übergriff gehabt auf die Politik und besonders in den rechten Raum hinein. Und das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Gemengelage dort vor Ort. Und da spielt Kirche eine Rolle und eine sehr, sehr seltsame Rolle. Und wir haben in Sachsen, das ist, und da sieht man auch die Vielgestaltigkeit der Kirche. Ich bin ein Kind der liberalen, eher politischen Leipziger Großstadtkirche. Und gleichzeitig bin ich ein Enkel des Erzgebirges, einer hochgradig sehr, sehr pietistischen Kirche, wo ich das erste Mal in meinem Leben das Wort Satan gehört habe. Und das hat man in einer Landeskirche vereint unter einem Dach. Und es ist eine tief gespaltene Kirche, die ihre Kirchenoberhäupter seit Jahren mit 52-48% wählt. Und das ist, also ne, auch Kirche ist nicht ein Monolith und es gibt alles in Kirche. So ist das in der Politik, glaube ich, auch. Aber ich sehe, dass es dort Bereiche gibt, wo es wirklich, wirklich schwierig ist, weil dort wird dann tatsächlich bis ins Politische hinein auch die Botschaft oder die Botschaft wird sehr, sehr politisch aufgeladen. Dort gibt es noch die sehr politischen Predigten. Das habe ich mal einmal erleben müssen und das hat mich als Kirchenchrist sehr abgeschreckt.
Ja, aber ist das gut? Also das ist ja genau die Beschreibung, vor der ich warne. So, jetzt könnte es sein, dass du dich über die Predigt von Bischof Dominikus aus Osnabrück gefreut hast innerlich und über die Predigten aus deiner Heimatregion freust du dich weniger. Ich würde mir wünschen, wenn Jesus Christus im Mittelpunkt steht und wenn man dann nach Hause geht und sich fragt, was bedeutet das für mein Leben privat oder was bedeutet das für die Politik? Wenn man über diese Debatten, wo ist Kirche eigentlich politisch verortet, redet, dann ist, ich komme zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, Kirche am Ende nur eine von weiteren vielen NGOs. Und die ist mal linker geprägt und mal rechter geprägt. Und ich finde, da darf sie gar nicht hin.
Ja, aber es könnte auch sein, dass die Kirche das Evangelium predigt und sich die Gesellschaft so weit verschoben hat, die gesellschaftliche Debatte so weit verschoben wird, dass sie plötzlich an einem anderen Ort gewähnt wird, als sie früher vielleicht mal stand. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also deswegen, glaube ich, müssen wir da immer wieder reinzoomen. Und für mich ist der Prüfstein, passt das mit dem Evangelium? Ich bin so Bergpredigt sozialisiert, ja, dass das so mein Markstein und Prüfstein immer ist, holt mich das an der Stelle ab, weil auch nicht jedes, wir hatten das heute Morgen auch im Gebetsfrühstück, ne, die Kontextualisierung von Bibelzitaten und wo fügt man die ein und was ist das Prüfraster eigentlich, indem ich die Botschaft, die ich dort höre, dann nochmal für mich gegenprüfe. Und das ist bei mir eben eine ganz, ich habe immer Bergpredigt, mein Taufspruch, mein Konfirmationsspruch, Hochzeit, alles kommt da raus. Vielleicht ist das dann, dass ich da so ein ganz strenges Prüfkriterium anlege. Nee, so ganz streng tue ich das gar nicht, aber das ist zumindest ein Prüfstein, den ich immer mit anlege.
Ich möchte den NGO-Begriff noch einmal aufgreifen, der eben schon gefallen ist und der wird ja auch gegen die Kirchen jetzt häufiger verwendet. Es wird gesagt, wenn Kirche so agiert, macht sie sich beliebig, wird eine von vielen NGOs. Ich kriege gelegentlich mit, dass die Kirche sich selber gefällt in der Rolle einer NGO. Nun möchte ich zu sprechen kommen auf eine Veranstaltung vor ein paar Tagen. Vor dem Oktoberplenum haben die evangelischen Kirchen zum parlamentarischen Abend geladen. Ich konnte in diesem Jahr nicht dabei sein. Im vorigen Jahr war ich aber da. Da war ein Klimaforscher der Gastredner. In diesem Jahr ging es um Denkmalschutz. Wie habt ihr denn diese Veranstaltung erlebt? Wie tritt die Kirche da auf als Lobbyist im Namen des Evangeliums, im Namen Jesu Christi oder als Lobbyist für eigene Anliegen? Das ist ja ein anderes Format als der Gottesdienst. Wie empfindet ihr die?
Ich muss gestehen, ich war dieses Jahr nicht dabei, weil ich Stadtrat hatte in meiner Heimatgemeinde Warnburg. Und ich befürchte, ich war letztes Jahr nicht dabei. Nicht, weil ich das ablehne, sondern einfach, weil es terminlich nicht gehabt. Insofern habe ich dann überschaubaren Zugang, das wirklich beurteilen zu können. Auch wenn ich davor gewarnt habe, dass Kirche nicht sich verleiten lassen darf, nur noch NGO zu sein, sondern als erstes die Botschaft Jesu kommen muss, ist jeder Debattenbeitrag in einer offenen Gesellschaft nicht unerwünscht. So.
Einmal zum NGO-Begriff, ich finde den eigentlich sehr positiv besetzt. Also ich finde ja schon die negative Konnotation da drin problematisch und eigentlich ist das ja auch ein gewisses Selbstverständnis, weil natürlich Kirche nicht Regierung ist. So von daher ist also als Nichtregierungsorganisation, ob Organisation jetzt Kirche so ganz korrekt beschreibt, ich würde immer sagen Teil der Gesellschaft und sie steht in dieser Gesellschaft drin und die Botschaft steht auch in dieser Gesellschaft drin. Ich finde, diese parlamentarischen Abende haben eine andere Funktion. Das ist ja, da geht es tatsächlich nicht um Verkündigung. Natürlich bekommen wir ein paar Worte der Besinnung mitgegeben von Bischof Adomeit und ich finde das immer sehr schön. Aber gerade dieses Jahr war das ein ganz spannender Vortrag, der versucht hat, die Frage zu klären, wie gehen wir eigentlich mit Kirchen in der Nachfolge um? Was machen wir mit den Kirchen? Wie nutzen wir die um? Wie gehen wir mit dieser Gebäudesubstanz um? Und das war der Versuch, tatsächlich auch, die Landesdenkmalpflege war auch mit eingeladen, dort Akteurinnen an den Tisch zu kriegen, die dann ins Gespräch kommen. Weil natürlich sind wir die, die auch ein Stück weit zumindest die Regeln für den Denkmalschutz festlegen. Wir sind die, die Fördermittel geben können. Wir sind die große Förderprojekte auflegen. Und wir sind natürlich auch alle rückgespiegelt in unseren Gemeinden. Was machen wir eigentlich mit Kirchen? Und ein Gedanke fand ich ganz schön, weil er dann so, also der Vortrag, der dann dazu kam, war in 12 Punkten aufgeteilt. Wie geht man eigentlich mit der Nachnutzung um? Und dann kam so, also das können wir uns vorstellen, das können wir uns nicht vorstellen, so an ganz, ganz vielen Beispielen. Und man ging sie so alle mit durch und dachte so, ja, Jazzkonzert ist okay, aber Disco ist schon schwierig, ne? Und das war so an ganz vielen Beispielen so je lebensweltlicher Kirche wurde, desto eher war das Unbehagen an dieser Nachnutzung. Und die Frage, die da ja stand, neben allen anderen Funktionen, die Kirche dann hat, als Gemeinschaftsmittelpunkt und so weiter, war die Frage, mit was für einem strengen Blick gucken wir eigentlich in Zeiten wie diesen auf Kirche, dass wir eine ganze Menge an Nutzung irgendwie Kirchen unangemessen finden. Und er gab uns die Aufgabe und die Denksportaufgabe mit, haben wir nicht vielleicht einen zu engen und zu ernsten Gottesdienstbegriff, dass wir uns eine Nachnutzung der Kirche immer nur in so einem sakralen und ernsten und sehr seriösen Feld vorstellen können. Aber die Podologiepraxis bleibt natürlich ausgeschlossen, genauso die Disco. So, das fand ich einfach, und das sind so Gesprächsimpulse, die nimmt man dann mit an den Tisch und kommt dann in den Austausch zwischen Fraktionen und zwischen allen möglichen Stakeholdern. Ich glaube, das ist gut, dass man einfach auch weiß, mit wem man da sprechen muss, wenn man solche Nachfolgefragen stellt. Und dass die Frage im Raum steht, wie nutzen wir eigentlich Kirchengebäude nach in den nächsten 20, 30 Jahren, eine riesengroße Frage ist, und da ist die Kirche dann natürlich Lobbyistin, die sie nicht alleine stemmen kann.
Ich hoffe übrigens, dass uns viele Kirchengebäude erhalten bleiben. Ja, es gibt ein schönes Zitat, jeder Kirchturm ist ein Fingerzeig Gottes. Es fehlt was, glaube ich, nicht nur im Stadtbild, sondern auch in der Identitätsfindung einer Gesellschaft, wenn wir Kirchen abreißen. Und wie wir Kirchen nutzen oder nachnutzen, das liegt ja vielleicht auch an der persönlichen Sozialisation in den einzelnen christlichen Konfessionen. Ich finde ganz spannend und fand eigentlich immer spannend, dass es diese unterhalb von Jesus Christus und innerhalb des Christentums diese Bandbreite an kirchlichen Konfessionen gibt. Auch dieses Angebot von sehr orthodoxen, katholischen, vielleicht auch konservativen Formen bis hin zu ganz liberalen Zugangsmöglichkeiten zu Jesus Christus. Das bildet übrigens auch Gesellschaft ziemlich gut ab. Und ich will das auch gar nicht irgendwie stärker oder weniger stark oder positiver oder negativer bewerten. Das ist eine gewisse Pluralität von Kirche, die da abgebildet wird, von Christentum, die da abgebildet wird, was uns sehr, sehr gut tut.
Dieser einsame übrigen Abriss ist keine Option.
Das halten wir fest, Abriss nicht. Aber die Frage nach der Nutzung von Kirchen leitet ganz gut über zu meiner Abschlussfrage für den heutigen Podcast, für die heutige Podcast-Folge, zu einem aktuellen Thema. Gitta Connemann hat sich geäußert, die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung und CDU-Politikerin aus Ostfriesland. Und sie hat sich geäußert zur Abschaffung eines Feiertages. Den hat sie gefordert und hat dabei mal den Reformationstag ins Spiel gebracht. Ihr übergeordnetes Ziel ist, dass mehr gearbeitet werden muss. Sie hat nichts gegen den Tag an sich, aber sie hat dann interessanterweise mit leeren Kirchenbänken argumentiert. Sie hat gesagt, es kommt vor, dass sie dann bei sich zu Hause oder wo auch immer am Reformationstag mal in den Gottesdienst geht und da sitzt ja niemand. Und das wäre für sie ein Grund zu sagen, na, dann braucht man diesen Tag auch nicht als gesetzlichen Feiertag. Geht ihr da mit?
Der Reformationstag in Niedersachsen ist ja eingeführt worden in der vorvergangenen Legislatur. Ich war damals Teil einer fraktionsübergreifenden Bewegung von Landtagsabgeordneten, die anstelle des Reformationstages den Großen Petertag vorgeschlagen haben. Vielleicht auch wieder am Anfang beim Begriff Demut, auch weil es ja, das will ich nicht überbewerten, sondern jeder ist ein Kind seiner Zeit, weil es ja auch antisemitische Äußerungen gab, die sich sozusagen mit der Reformation verbinden lassen und weil auch der Impuls aus den jüdischen Gemeinden kam und weil es etwas leichtere, ruhigere Impulse auch aus der katholischen Kirche gab. Jetzt haben wir ihn eingeführt. Ich bin damit sehr fein, weil, glaube ich, auch einer pluralen Gesellschaft die Rückbesinnung auf religiöse Wurzeln hilft. Und das verbinde ich auch mit religiösen Feiertagen. Insofern tut es uns gut, dass wir diese kirchlichen religiösen Feiertage haben, auch wenn es der Reformationstag geworden ist und ich damals für den Buß- und Bettag war. Und ich habe das Gefühl im Übrigen, dass jetzt auch nicht die Millionen von Deutschen am Tag der Deutschen Einheit auf die Straße gehen und feiern. Und trotzdem wird der ein oder andere darüber nachdenken. Und wenn wir diesen Impuls setzen, ist es, glaube ich, schon gut. Und ich glaube auch, dass Gesellschaft gemeinschaftliche Ruheräume braucht, die sich auch an Feiertagen orientieren.
An der Stelle würde ich natürlich als Leipziger, da kommen wir auf den Anfang zurück, sagen, der 3. Oktober ist ehrlicherweise auch nicht der richtige Feiertag. Wir feiern sehr deutsch einen Verwaltungsakt und wir feiern nicht, und das finde ich sehr schade, den revolutionären Akt, der davor lag, nämlich der 9. Oktober. Es kam erst die Freiheit und dann die Einheit. Und ich glaube, da haben wir im Ranking was falsch gemacht. Und ich glaube, es wäre auch ein Beitrag für die durchaus schwierige Anverwandlung Ostdeutschlands an dieses geeinte Land, dass man diesen positiven Beitrag deutscher Demokratiegeschichte stärker würdigen kann. Aber ich sehe schon, das würde nicht ganz einfach werden, diesen Feiertag umzuswitchen. Ich finde ehrlicherweise das Argument zu sagen, die Kirchenbänke sind leer, deswegen schaffen wir den Feiertag ab. Wir wissen auch, dass am 1. Mai nicht mehr die Millionen auf der Straße sind. Auch den würden wir deswegen nicht anfassen. Und ich antworte mal ganz unpolitisch mit dem Erleben bei mir in Gemeinde vor Ort. Wir nutzen diesen Reformationstag dafür regelmäßig, dass wir in Ökumene zusammenkommen, dass wir als, ich bin Lutheraner unter reformierter Kirchenherrschaft quasi, das Bovener Modell ist ein bisschen bekannter dafür, und zugleich kommen unsere katholischen Brüder und Schwestern dazu und wir reden gemeinsam über Reformationstag. Und wir haben, als der große Feiertag der Reformation anstand, hat unser evangelisch-lutherischer Pastor einen großen Vortrag über den Antisemitismus im Denken von Martin Luther gehalten. Und ich fand das auch einen sehr wertvollen Beitrag, dass wir uns auf unsere Fundamente, auf denen eben noch sehr, sehr viel beruht, gemeinsam vereinbaren und darüber sprechen, auch kritisch darüber sprechen und genau diesen Ort finden, den wir sonst nicht hätten. Wenn es diesen Feiertag nicht gäbe, würden wir diese Gelegenheit zumindest verstreichen lassen. Und deswegen finde ich diesen Feiertag so gut und wertvoll. Und ich verstehe auch alle Ansätze, dass man sagt, dass man auch den Frauenkampftag noch zum Feiertag machen könnte. Ich habe auch eine große Sympathie für den 8. Mai als Tag der Befreiung. Das ist, glaube ich, eine Debatte, die wir gerade in dieser Stimmungslage der Gesellschaft nicht ganz einfach führen könnten. Aber jetzt die Finger an den Feiertag zu legen mit dieser Begründung fände ich zumindest falsch. Man kann immer darüber reden, ob man einen mehr oder weniger haben will. Aber ich bin froh, dass wir diesen Feiertag haben, einfach weil ich den nämlich als gebürtiger Sachse hatte. Dann kam ich nach Niedersachsen, dann war er weg und jetzt habe ich ihn wieder und auch das finde ich ganz schön.
Ein paar Wochen vorm Reformationstag doch nochmal ein schönes Bekenntnis dazu. Michael Lühmann und Christian Calderone, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch.
Danke auch.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.